Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Der rumänische Präsident Nicu Ciordan hat zu erneuten Verhandlungen mit den Führern der ehemaligen Regierungskoalition, bestehend aus der Sozialdemokratischen Partei, der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und des Ungarnverbandes, aufgerufen, um die politische Krise zu lösen. Das Treffen findet am Montag statt. Der Präsident erklärte, er sehe keine Lösung für die Bildung einer vollumfänglich handlungsfähigen Regierung. Er bekräftigte, dass er nicht für die Mehrheitsbildung verantwortlich sei, sondern diese Verantwortung bei den politischen Parteien liege. Diese Parteien müssen den Druck des rumänischen Volkes spüren, so dann abschließend. Er erinnerte daran, dass die beiden vorherigen Ernennungen von Eugen Tomac und Adrian Wächter nach Gesprächen mit politischen Führern erfolgt seien und stellte klar, dass er in beiden Fällen berechtigterweise erwartet habe, dass sie vom Parlament ohne die Unterstützung der populistischen Aur einer nationalistischen und extremistischen Partei bestätigt würden. Die Führer der ehemaligen Regierungskoalition haben ihre Positionen zur Regierungsbildung noch nicht geändert, während Vertreter der AUR behaupten, die aktuelle Krise werde durch eine neue Verhandlungsrunde künstlich verlängert und auf vorgezogenen Parlamentswahlen bestehen. Das Europäische Parlament fordert die sofortige Einsetzung aller noch nicht eingereichten Verhandlungsgruppen mit der Republik Moldau. Dies geht aus dem Jahresbericht zum Europäischen Weg in Chisinau hervor, der am Mittwoch im Plenum verabschiedet wurde. Der Bericht hebt die Fortschritte Moldaus bei der Reform des Justizsystems und der Korruptionsbekämpfung hervor, weist aber gleichzeitig auf die Notwendigkeit hin, den Einfluss von Oligarchen auf Politik, Wirtschaft und Medien zu reduzieren. Das Europäische Parlament fordert verstärkte Unterstützung zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit moldauischer Institutionen, der Cybersicherheit und zur Abwehr destabilisierender Versuche Russlands. Bezüglich Transnistrien, der überwiegend russischsprachigen Separatistenregion im Osten Moldaus, bekräftigt der Text das langjährige Engagement des Europäischen Parlaments für die territoriale Integrität der Republik Moldau und die friedliche Beilegung des Konflikts. Die Abgeordneten fordern den vollständigen Abzug russischen Personals, russischer Ausrüstung und russischer Munition aus der Region. Die rumänische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2% bereinigt bzw. 1,1% saisonbereinigt geschrumpft. Dies geht aus vorläufigen Daten des Nationalen Statistikinstituts hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Das geschätzte Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal 2026 beträgt 499,738 Milliarden Lei zu laufenden Preisen. Bereinigt beläuft sich das geschätzte Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal 2026 auf 405,907 Milliarden Lei zu laufenden Preisen, was einem realen Rückgang von 1,2% gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Das US-Militär hat den Abschluss seiner jüngsten Luftangriffe im Iran bekannt gegeben. Ziel der Angriffe waren 90 Ziele, darunter einige in der Nähe der Straße von Hormuz, in mehreren Regionen, darunter im Norden des Landes, wo eine Eisenbahnbrücke beschädigt wurde, kam es zu Stromausfällen. Als Vergeltungsmaßnahme kündigte Teheran Militärschläge gegen US-Interessen in Nachbarländern an. Laut BBC erklärte Washington in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Nachricht, Ziel sei es gewesen, Irans Fähigkeit, die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormuz zu bedrohen, weiter zu schwächen. Die Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen obersten Führer Ali Khamenei, der am Samstag, dem ersten Tag des von den USA und Israel gegen Iran begonnenen Krieges, getötet wurde, endeten an diesem Donnerstag mit seiner Beisetzung. Die gemeinsame Erklärung der NATO-Staats- und Regierungschefs, die sich am Dienstag und Mittwoch in Ankara trafen, bekräftigt das Bekenntnis zur kollektiven Verteidigung gemäß Artikel 5 des Washingtoner Vertrags und bezeichnet Russland als langfristige Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit und Stabilität. Das Dokument betont zudem die Bedeutung von Verteidigungsinvestitionen. Die Verbündeten bekräftigten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine in ihren Bemühungen, ihre Freiheit, Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Bis 2026 haben sie zugesagt, der Ukraine militärische Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung im Wert von 70 Milliarden Euro bereitzustellen. Präsident Nicolas Jordan, der am Treffen teilnahm, erklärte, die Erklärung des NATO-Gipfels in Ankara belege das Engagement der Verbündeten für ihre Verteidigungsausgaben zu sagen. Der Juni 2026 war der heißeste Juni, der jemals in Westeuropa gemessen wurde, wie das EU-Klima-Observatorium Copernicus am Donnerstag mitteilte. Der Kontinent ist demnach zunehmend häufiger und intensiver von extremer Hitze betroffen, berichtet die AFP. Diese Meldung erscheint, während Europa diese Woche von einer dritten Hitzewelle heimgesucht wird, nach der Rekordhitzewelle im Juni und einer ungewöhnlich frühen Frühlingshitzewelle im Mai. Die Durchschnittstemperatur in Westeuropa erreichte im Juni 20,74 Grad Celsius und lag damit mehr als 3 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020, wie Copernicus in einem Monatsbericht mitteilte. Der bisherige Rekord für die Region, der im Juni 2025 aufgestellt worden war, wurde damit übertroffen. Soweit die Nachrichten.
Im Anschluss an die Nachrichten unser Hintergrundbericht. Die NATO-Staaten haben auf ihrem Gipfeltreffen in Ankara ihre Entschlossenheit zur gemeinsamen Verteidigung bekräftigt. Zugleich kündigten sie deutlich höhere Investitionen an, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses weiter zu stärken. Einzelheiten im Beitrag von Stefan Stoiker. Ich bin Alex Terescu. Der NATO-Gipfel, der Mitte der Woche in der Türkei stattfand, gilt insgesamt als Erfolg. Er hat den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten sowie deren Bereitschaft bestätigt, noch mehr in die gemeinsame Verteidigung zu investieren. Überschattet wurde der Auftakt zwar von den erneut scharf vorgetragenen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zu den seit langem bekannten Streitpunkten Grönland und Iran. Ausschlaggebend sind jedoch die Ergebnisse des Treffens. In der gemeinsamen Abschlusserklärung bezeichneten die Staats- und Regierungschefs der NATO Russland als langfristige Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit und Stabilität. Zugleich bekräftigen sie ihr uneingeschränktes Bekenntnis zu Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der den Grundsatz der kollektiven Verteidigung festschreibt. In der Erklärung heißt es, wir, die Staats- und Regierungschefs der Nordatlantischen Allianz, sind in Ankara zusammengekommen, um unser unerschütterliches Engagement für die kollektive Verteidigung gemäß Artikel 5 des Washingtoner Vertrags und für die transatlantische Partnerschaft zu bekräftigen. Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. Unsere Einheit, Solidarität und gemeinsame Stärke bleiben das Fundament von Frieden, Sicherheit und Wohlstand für 1 Milliarde Bürgerinnen und Bürger unserer Allianz freier und demokratischer Staaten. Wir halten an unserem 360-Grad-Ansatz zur Abschreckung und Verteidigung fest. Weiter heißt es, die Verbündeten setzten ihre Verpflichtungen aus dem Haager Verteidigungsbeschluss um sowohl der Bedrohung durch Russland als auch der anhaltenden Terrorismusgefahr zu begegnen. Die Erklärung erinnert daran, dass die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada ihre Investitionen in kritische Verteidigungsfähigkeiten im Jahr 2025 um mehr als 139 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Unsere Investitionen verschaffen uns die Fähigkeiten, die wir benötigen, und stärken zugleich unsere industrielle Basis und unsere Widerstandsfähigkeit, betonen die Bündnispartner. Sie verpflichten sich außerdem, die gemeinsame Produktionskapazität auszubauen und die Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie zu vertiefen, um Innovationen schneller voranzutreiben. Hervorgehoben wird auch die stärkere europäische Rolle innerhalb des Bündnisses. In der Erklärung heißt es, wir gestalten die Zukunft, ein stärkeres Europa in einer stärkeren NATO, eine moderne Allianz. Die europäischen Verbündeten und Kanada übernehmen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisses. Die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO beruht auf einer ausgewogenen Mischung aus nuklearen, konventionellen und Raketenabwehrfähigkeiten, ergänzt durch Fähigkeiten im Weltraum sowie im Cyberbereich. Der rumänische Präsident Nicu Jordan, der am Gipfel teilnahm, erklärte am Mittwoch, die Abschlusserklärung von Ankara belege, dass die Verbündeten ihre Zusagen bei den Verteidigungsausgaben eingehalten hätten. Eine gerechte Verteilung der Verantwortung innerhalb der Allianz werde die transatlantischen Beziehungen für Jahrzehnte stärken. Zugleich hob er hervor, dass Rumänien zu den Bündnisstaaten gehöre, die bei der gerechten Lastenteilung im Verteidigungsbereich bereits weit fortgeschritten seien. Selbst der für seine Unberechenbarkeit bekannte US-Präsident Donald Trump lobte zum Abschluss den Geist der Zusammenarbeit und die Geschlossenheit des Gipfels.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Ein neu entdeckter Dinosaurier mischt die Wissenschaft auf. Im rumänischen Hatzeg Geopark haben Forscher die Überreste eines bisher völlig unbekannten Entenschnabelsauriers gefunden, der von beweist, die Dino-Welt in Europa vor 70 Millionen Jahren war viel artenreicher und vernetzter als bisher gedacht. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Das Hatzegbecken ist einer der wichtigsten Orte in ganz Europa, wenn es um die Erforschung von Dinosauriern aus der späten Kreidezeit geht. Paläontologen der Universität Bukarest und der Lohand Itövös Universität in Budapest haben kürzlich im UNESCO-Geopark Hatzegland eine völlig neue Dinosaurierart entdeckt. Über diesen faszinierenden Fund sprachen wir mit Zoltán Csikiszava, Dozent und Forscher an der Fakultät für Geologie und Geophysik der Universität Bukarest. Es geht um die Identifizierung einer neuen Gattung oder Art aus der Gruppe der sogenannten Entenschnabel-Dinosaurier. Das Interessante daran, der allererste Dinosaurier, der vor über 100 Jahren hier in Rumänien im Hatzeg-Gebiet gefunden wurde, war ebenfalls ein Entenschnabelsaurier. Als wir nun dieses neue Skelett entdeckten, haben wir es natürlich sofort mit dieser allerersten Art verglichen. Und zu unserer großen Überraschung stellten wir fest, das hier ist etwas anderes. Das Fossil stammt aus einem anderen Teil des Hatzegbeckens und, nach all unseren Schätzungen, aus Gesteinsschichten, die etwas älter sind. Wir haben es also mit einer komplett neuen Art von Entenschnabel-Dinosauriern zu tun, die sich deutlich von dem bekannten Telmatosaurus transsilvanicus unterscheidet, den Franz Nopschka über ein Jahrhundert beschrieben hat. Dieser Fund beweist, Die Dinosaurierfauna auf der damaligen Hatzek-Insel war vor 70 Millionen Jahren weitaus vielfältiger, als man bisher angenommen hatte. Wie uns unser Gesprächspartner weiter erzählte, erlebt die paläontologische Forschung in der Region in den letzten Jahren eine regelrechte Glückssträhne. Diese Serie von Entdeckungen begann vor etwa 8 Jahren mit einer neuen Säugetierart, die zeitgleich mit den Dinosauriern lebte. Danach fanden wir ein kleines Krokodil, das hier heimisch war, dann eine Schildkröte. Und seit 2022 haben wir allein im Hatzek-Gebiet 5 völlig neue Dinosaurierarten identifiziert. All diese neueren Funde sind Pflanzenfresser. Wir haben damit die bekannte Vielfalt der Pflanzenfresser auf dieser Insel enorm vergrößert. Wir können zeigen, dass sie in unterschiedlichen Epochen lebten und Teil verschiedener Lebensgemeinschaften waren. Das belegt, es gab eine Evolution auf der Insel. Die Tierwelt hat sich über Millionen von Jahren gewandelt. Alte Arten wurden durch neue ersetzt. Die vielleicht spannendste Neuigkeit haben wir jedoch Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Wir konnten nachweisen, dass einige Dinosaurier, die wir schon länger kannten, in Wirklichkeit zu einer für Europa völlig neuen Gruppe gehören, den sogenannten Horndinosauriern oder Ceratopsien, die bisher auf dem europäischen Archipel als nicht existent galten. In einem Geopark geht es natürlich auch darum, harte wissenschaftliche Fakten für das Publikum greifbar und spannend aufzubereiten. Deshalb haben wir Zoltán Csikiszava gebeten, uns die eigentliche Geschichte hinter dem Entenschnabel-Dinosaurier zu erzählen. Die spannendste Geschichte dreht sich vielleicht gar nicht so sehr um das Hatzek-Gebiet selbst, sondern um die überregionale Bedeutung dieses Tieres. Wir sprechen immer von der Hatzek-Insel vor 70 Millionen Jahren, aber das gesamte heutige Europa war damals ein riesiges Archipel, bestehend aus großen und kleinen Inseln, getrennt durch Meeresarme. Diese Meere isolierten die Tiere, so dass auf jeder Insel eigene, einzigartige Dinosaurierarten entstanden. Deshalb tragen so viele Funde bei uns Namen wie Transylvanicus oder Selmoxes, Tiere, die es eben nur hier gab. Der neu entdeckte Dinosaurier wurde auf den Namen Cryptohadrus getauft, was verborgener Entenschnabelsaurier bedeutet, weil er sich über ein Jahrhundert lang vor den Forschern versteckt hielt. Dieser Dinosaurier zeigt uns nun, dass sein nächster Verwandter auf einer anderen Insel lebte, in einem Gebiet, das heute Norditalien ist. Er beweist also eine Verwandtschaft zwischen den Dinosauriern in Hatzek, jenen in Italien und wahrscheinlich auch einem kürzlich in Bulgarien entdeckten Exemplar. Das Spannende ist, etwa zur gleichen Zeit tauchen Entenschnabelsaurier auch im Westen Europas auf, in Spanien und Frankreich. Aber diese Tiere scheinen völlig anders zu sein. Das sagt uns, dass das europäische Archipel in mehreren Wellen von Entenschnabelsauriern aus Asien besiedelt wurde. Einige erreichten den Südosten Europas und blieben dort. Andere umgingen diese Region, vermutlich über Nordeuropa, erreichten den Westen und breiteten sich von dort bis nach Nordafrika aus. Ein faszinierender Blick in die tiefe Vergangenheit, den unser Experte am Ende noch mit einem Augenzwinkern in die menschliche Geschichte übersetzt. Diese asiatischen Einwanderungswellen der Dinosaurier erinnern verblüffend an die großen Völkerwanderungen am Ende der Antike und zu Beginn des Mittelalters. Auch damals kamen Völker aus Asien, besiedelten Europa und einige von ihnen, wie die Vandalen, zogen weiter bis nach Nordafrika. Genau dorthin, wo 70 Millionen Jahre zuvor schon die Dinosaurier Europas gelandet waren.
We'll be right back. Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Thorsten Kerschner ist deutscher Staatsbürger und verfügt über eine beeindruckende internationale Erfahrung. In Deutschland studierte er International Business, also BWL mit internationalem Fokus, und Kulturwissenschaften an der Universität Passau. Im Laufe der Jahre erwarb er weitere Abschlüsse in verschiedenen Fachrichtungen. Lateinamerika-Studien und Politikwissenschaft in Madrid, Spanien, ein Diplom als Export- und Handelsberater in Wien, Österreich, sowie ein Zertifikat als Tourismusmanager in Bukarest, Rumänien. Er arbeitete als Berater in mehr als 50 Ländern Südosteuropas, des Nahen Ostens, Subsahara-Afrikas und Südostasiens. Kerschner verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der lokalen und internationalen Wirtschaftsentwicklung mit Spezialisierung auf Tourismus und Regionalentwicklung durch die Förderung von Start-ups, Investitionen und Exporten. Seit über 15 Jahren lebt er in Rumänien und ist Vizepräsident im wissenschaftlichen Beirat des Geoparks Buzău. Er lebt auch in der südostrumänischen Stadt Buzău, wo er gemeinsam mit seiner Frau ein altes Herrenhaus renoviert hat. Zusammen mit anderen Unternehmen der Region setzt er sich für das Konzept Slow Food ein. Für unsere Interviewreihe Neue Heimat, neues Leben unterhielt sich Hildegard Ignatescu mit dem deutschen Betriebswirt, der fließend Rumänisch spricht. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption des Gesprächs. Als erstes wollten wir wissen, warum sich Thorsten Kerschner für Rumänien entschieden hat. Wie begann seine rumänische Geschichte, nachdem er nahezu die gesamte Welt bereist hatte?
Prima ora am venit in Romania in 1990, după moartea lui Ceaușescu, și a fost un schimb de experiență cu un liceu din Cluj-Napoca, și am venit cu tren in Romania in 90.
Das erste Mal kam ich 1990 nach Rumänien, kurz nach dem Tod Ceaușescus, im Rahmen eines Schüleraustauschs mit einem Gymnasium in Klausenburg. Ich glaube, es war im März 1990 und alles war sehr beeindruckend für mich. Ich bin mit dem Zug von Deutschland bis nach Klausenburg gefahren. Dieser Austausch ist mir in Erinnerung geblieben. Einige Jahre später arbeitete ich als Berater und kam für ein Projekt nach Rumänien. Ich erhielt einen Vertrag für eine deutsche Agentur, die in Bukarest tätig war. Meine Frau ist übrigens Rumänin, doch wir haben uns in Paris kennengelernt und sind später zusammen nach Rumänien gezogen. Sie hatte 10 Jahre in Paris gelebt, dort studiert und gearbeitet. Nach 3 Jahren in Bukarest sagten wir uns, lass uns nicht mehr in der Hauptstadt bleiben. Die Familie meiner Frau stammt aus Buzău und wir verbrachten jedes Wochenende in der Region und schauten uns dort um. So entdeckten wir ein verlassenes Herrenhaus und beschlossen, wir ziehen um. So begann unsere Geschichte in Rumänien.
Ein schönes Herrenhaus zu besitzen ist zwar nett, doch was bewog Thorsten Kerschner, in Rumänien zu bleiben?
In primul rând, mi-mi place foarte mult țara în sine, natura, produse naturale, mi-mi place și abordarea. Adică eu am fost foarte mult și în Spania, am fost în America Latina și totuși aici este un pic o cultură latină. Oamenii sunt mai relaxați.
Zunächst einmal gefällt mir das Land selbst sehr. Die Natur, die natürlichen Produkte, auch die Mentalität spricht mich an. Ich war viel in Spanien und Lateinamerika unterwegs. Und auch hier spürt man eine gewisse lateinische Kultur. Die Menschen sind entspannter, es gibt mehr Improvisation. In Deutschland ist alles sehr strikt. Wenn jemand sagt, etwas funktioniert nicht, dann funktioniert es eben nicht. In Rumänien hingegen findet sich immer jemand, der sagt, doch, so funktioniert es. Und das gefällt mir. In Deutschland muss man sich eine Woche vorher anmelden, wenn man jemanden besuchen möchte. Hier stehen die Leute spontan vor der Tür, um gemeinsam ein Glas zu trinken. Das ist erfrischend anders. Diese Kombination aus Land, Kultur und in Buzău sind wir im Süden mit einem angenehmeren Klima, all das zusammen hat mir gefallen. Als Entwicklungsberater habe ich außerdem immer eine besondere Perspektive. Ich sehe Potenzial. Als ich nach Buzău kam, erkannte ich ein enormes Potenzial. Es gibt sehr viele Attraktionen, die nicht ausreichend genutzt wurden. Und es ist einfacher, in Rumänien ein Unternehmen zu gründen. Deutschland ist sehr wettbewerbsintensiv. In Rumänien, besonders im Tourismus, gibt es noch viele unerschlossene Nischen, in denen man etwas aufbauen kann, was es bisher so noch nicht gab. Viele haben mich gefragt, die Rumänen ziehen nach Italien oder Deutschland. Warum bist du hierher gekommen? Ich habe geantwortet, für mich ist es umgekehrt. Ich sehe hier in Rumänien eine Chance.
Statistiken mögen Thomas Kirschner zwar recht geben. Rumänien verfügt über ein enormes Potenzial. Doch im Tourismus bleibt die Entwicklung hinter diesen Möglichkeiten zurück. Was läuft aus seiner Sicht nicht optimal?
Es ist klar, dass es auch ein politisches Problem gibt. Es geht um Kapazitäten. Leider existiert in Rumänien gewissermaßen eine Parallelwelt. Es gibt Unternehmer, die hervorragende Arbeit leisten, und daneben eine politische Welt, die anders funktioniert. Rumänien hat alle Ressourcen. Meer, Wasser, natürliche Reichtümer, Berge, touristisches Potenzial, kluge Menschen. Doch auf nationaler Ebene wurde kein Umfeld geschaffen und keine Politik betrieben, die eine nachhaltigere Entwicklung unterstützten. Es gibt Fortschritte, aber insbesondere im Bildungsbereich sehe ich große Probleme. Ohne ein funktionierendes Bildungssystem ist es schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Tourismus arbeiten wir deutlich unter dem Potenzial Rumäniens. Das Land hat alles, was es braucht, wird jedoch schlecht oder gar nicht beworben. Es gibt einzelne Initiativen, aber keine langfristige Strategie zur Präsentation Rumäniens. Jedes Jahr nimmt Rumänien an internationalen Messen teil und blamiert sich teilweise, weil Stände nicht gut vorbereitet sind und keine ausreichende Präsentation vorhanden ist. Das ist schade angesichts des vorhandenen Potenzials. Es gibt viele fähige Unternehmer, aber es gelingt nicht, eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft zu schaffen, um das Land entsprechend zu promoten.
La un turc unde nu este aranjat nimic, unde nu sunt pus panouri, etc. Și asta e păcat. E păcat pentru potențialul care există. Și sunt foarte mulți antreprenori care au capacitate, dar nu ajungem la o concluzie publică-privată să promovăm țara.
Stichwort Promotion. Wie würde Thorsten Kirschner Rumänien am besten vermarkten?
Eu cred că cel mai mare avantaj pentru România este turism rural. Avem combinația asta între turism rural, turism cultural, sunt traseele cunoscute în Transilvania, în Maramureș, etc.
Der größte Vorteil Rumäniens ist meiner Meinung nach der ländliche Tourismus in Kombination mit Kulturtourismus. Es gibt bekannte Routen in Siebenbürgen oder in der Marmaros. Seit der Pandemie haben sich viele Orte weiterentwickelt, auch im Bereich Slow Food, das ein internationales Netzwerk ist. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Von Landwirten über Handwerksproduzenten bis hin zu lokalen Gastronomieangeboten, Restaurants und Hotels. Und regionale Produkte nutzen, um die Region zu fördern. Hier sehe ich ein enormes Potenzial für Rumänien. Auf unternehmerischer Ebene geschieht bereits viel, aber diese Strategie ist noch nicht in Bukarest angekommen. Alles wird kurzfristig gedacht, für 3 oder 4 Jahre. Ein Minister kommt und geht, nach 2 Jahren kommt ein anderer, und dann wird alles wieder geändert, auch die Teams in den Ministerien. Es fehlt an Kontinuität. Das ist das größte Problem.
Tot este făcut pe termen scurt. Gândiți la 3 ani, 4 ani, vine un ministru, 2 ani, vine altul, schimbă tot, schimbă echipă și nu avem o continuitate. Acolo este problema cea mai mare.
Sie hören Radio Rumänien International. Jazz Universe.
Herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen die 2008 verstorbene rumänische Jazzsängerin und Komponistin Anca Pargel vorstellen. Als Vokalistin brillierte sie in Scat, Vocal Percussion und Improvisation. Der Umfang ihrer Stimme umfasste 4 Oktaven, weshalb sie in der Musikpresse oft mit der peruanischen Sopranistin Ima Sumac oder mit Ella Fitzgerald verglichen wurde. Sie hatte auch ein außerordentliches Talent für Sprachen und interpretierte Songs in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch. Geboren wurde Anca Pargel 1957 in der nordostrumänischen Stadt Câmpulung Muscel in der Bukowina. Sie studierte an der Musikhochschule in der moldauischen Metropole Iași und graduierte mit einer Arbeit über den Improvisator Charlie Parker. Zunächst lehrte sie in Suceava und Bukarest Gesang, Klavier und Improvisation. Nach der Wende zog sie nach Brüssel, wo sie einige Zeit am Conservatoire Royal de Bruxelles unterrichtete, später auch an Musikhochschulen in Deutschland, Großbritannien und der Republik Moldau. Sie trat mit Musikern wie Peter Herbolzheimer, Larry Coryell, Norma Winstone, Billy Hart, Archie Shepp, Claudio Roditi, Philip Catherine, Mark Levine, Tomasz Stanko oder Ricardo Del Fra auf und tourte auch in Deutschland mit dem Trio von Stefan König. Beginnend mit 1989 veröffentlichte Pargel bis zu ihrem Tod insgesamt 15 Alben. Als erstes hören wir ein Stück, das ihr der Pianist, Komponist und Musikjournalist Zoltán Boros gewidmet hat, den wir auch unlängst in dieser Sendung vorgestellt haben. Es heißt Ungünd, ein Gedanke. Am Klavier begleitet sie der Komponist höchstpersönlich und die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 1988.
Întârziat, întâmplare, uns erdenken și mirare.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, die heute der rumänischen Jazz-Diva Anca Pargel gewidmet ist. Viele, die sie kannten, erinnern sich, wie sie am mit Partituren vollbeladenen Klavier zu Hause oder im Studio bis spät in die Nacht saß und oft von ihren beiden Söhnen begleitet wurde, die ebenfalls eine musikalische Karriere eingeschlagen haben. Als nächstes hören wir ein Musikstück vom 1996 beim Label Intercont Music erschienenen Album Midnight Prayer, das dank der Stiftung Anca Pargel 2009 eine Wiederauflage beim Label Fly Records erfuhr. Es heißt I'll Be On Your Side und ist eine gute Kostprobe der Fähigkeiten Anca Pargels in Improvisation und Arrangement, denn es besteht aus überlagerten Aufnahmen ihrer Stimme.
When you're sad, lonely, crying on your knees, you're complaining only how bad your life it is. Don't cry, baby,
don't cry.
Moonshine,
moonshine,
and love will be your guide.
Love will be your guide.
Cause in good or bad times, I'll be on your side. It's all right. Now listen. When you're out of money and no chance to gain, love is no more funny and you work in vain. Don't cry, baby,
don't cry.
The stars shine,
stars shine.
Never lose your pride,
never lose your pride.
Cause in good or bad times,
I'll be on your
side. Yeah, sounds nice. What a cry. Good. Now, don't cry. Just listen. When your friends are lying, this is not your place.
Not your place.
When you see no future,
right,
in this crazy race, don't cry, baby.
Don't cry.
The sun still shines.
Sunshine.
Take your horse and ride.
Take your horse and ride.
Cause in good or bad times,
yeah,
I said, Jesus on your side.
Come on.
Trust you.
Zum Schluss hören wir ein weiteres, sehr kurzes Stück vom Album Midnight Prayer von und mit Anka Pargel aus dem Jahr 1996. Es heißt Funk You und der Titel ist Programm. Schon damals waren Crossover und unterschiedliche Einflüsse aus anderen Genres im Jazz sehr beliebt. Es ist in der Mitte des stilistisch vielseitigen Albums platziert und wurde wohl als Intermezzo konzipiert. Das Stück ist eine Komposition von Anka Pargel, kommt allerdings ohne einen Vocal Part aus, denn im Gegenteil zum vorher eingespielten Stück ist es rein instrumental. Vortragende sind Christian Solano, Saxophon, Emil Büsger, Trompete und die beiden Söhne von Anka Pargel, Ciprian Pargel, Kontrabass und Tudor Pargel, Percussion. Ihr Gastgeber Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den Klängen von Funk You.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Wir begrüßen Sie auch heute zum Wirtschaftsteil im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Ein neues Finanzinstrument könnte den Immobilienmarkt hierzulande grundlegend verändern und zugleich frisches Geld in die Wirtschaft bringen. Es geht um sogenannte Immobilieninvestmentgesellschaften. International sind sie unter dem Kürzel REITs bekannt. Die Abkürzung kommt vom englischsprachigen Begriff Real Estate Investment Trust. In vielen europäischen Ländern gehören solche Gesellschaften längst zum Standard. In Rumänien dagegen fehlt bis heute ein klarer Rechtsrahmen. Nur Polen hat auch keinen solchen Rechtsrahmen, doch ist dort die Vorbereitung in einem fortgeschrittenen Stadium. Das könnte sich aber auch bei uns bald ändern. Ein entsprechendes Gesetz liegt im Parlament und eine aktuelle Analyse der Branchenvereinigung Fidesz legt nahe, der wirtschaftliche Effekt wäre erheblich. In den ersten 5 Jahren könnten Immobilienwerte von rund 4 Milliarden Euro in solche Strukturen überführt werden. Gleichzeitig würde der Staat unter dem Strich deutlich profitieren, trotz anfänglicher Steuerausfälle. Das Prinzip ist nämlich einfach. REITs sind börsennotierte Gesellschaften, die Immobilien besitzen und verwalten, etwa Bürogebäude, Logistikzentren oder größere Wohnanlagen. Wer kein Geld hat, um sich eine Immobilie zu kaufen und sie gewinnbringend zu vermieten, hat auf dem Markt kaum Chancen. Bei REITs kaufen aber Anleger Aktien und beteiligen sich so indirekt am Immobilienmarkt. Der entscheidende Unterschied zum herkömmlichen System der Investitionsgesellschaften liegt in der Besteuerung. Statt Gewinne doppelt zu besteuern, auf Unternehmensebene und beim Anleger, fällt die Steuer nur noch einmal an, nämlich beim Investor. Im Gegenzug sind die Gesellschaften allerdings verpflichtet, den Großteil ihrer Gewinne auszuschütten. Was zunächst nach einem Steuergeschenk klingt,
entpuppt sich bei genauerem Hinsehen laut Fidesz als strukturelle Verschiebung. Denn durch die verpflichtenden Ausschüttungen entsteht eine breite, transparente Steuerbasis auf Ebene der Anleger. Laut Fidesz übersteigen die zusätzlichen Einnahmen die anfänglichen Steuerverluste um ein Vielfaches, im realistischen Szenario um mehr als das Siebenfache. Hinzu kommt eine zweite Auswirkung, nämlich neues Kapital. Die Studie geht davon aus, dass dieses neue Instrument mehrere Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren könnte. Dieses Geld würde nicht nur in Immobilien selbst fließen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu spüren sein, von dem Baugewerbe über die Dienstleistungen bis hin zu den kommunalen Steuereinnahmen. Ein Blick nach Europa zeigt, dass dieses Modell funktioniert. Länder wie Frankreich, Deutschland oder auch Bulgarien haben entsprechende Regelungen bereits vor Jahren eingeführt. Die Erfahrungen dort sind eindeutig. Reitstrukturen sorgen für mehr Transparenz und mehr Planbarkeit und sie schwächen die Steuerbasis nicht, sondern ordnen sie neu. Dass Rumänien zu den letzten größeren Volkswirtschaften in der Europäischen Union ohne ein solches Instrument gehört, hat konkrete Folgen. Der Immobiliensektor trägt zwar erheblich zur Wirtschaftsleistung bei, ist aber an der Börse kaum vertreten. Gleichzeitig bleibt viel inländisches Kapital ungenutzt liegen. Ersparnisse, die zu niedrig sind für einen Immobilienkauf per se, liegen oft auf niedrig verzinsten Bankkonten, während große Investoren, etwa private Rentenfonds zum Beispiel, kaum Möglichkeiten haben, in börsennotierte Immobilien zu investieren. Gerade solche Investoren könnten von Immobilieninvestmentgesellschaften profitieren. Denn Rentenfonds zum Beispiel dürfen laut Gesetz 3% ihres Kapitals in Immobilien anlegen, sie finden aber derzeit kaum geeignete Produkte im Inland. Die Folge ist, dass der Markt für größere Gewerbeimmobilien heute weitgehend von ausländischem Kapital dominiert wird. Rumänisches Geld fließt vor allem in Wohnimmobilien, oft direkt und ohne Diversifikation. REITs könnten nun diese Dynamik verändern. Sie würden den Zugang zum Immobilienmarkt für viele öffnen, auch für Kleinanleger. Schon mit vergleichsweise kleinen Beträgen ließe sich in breit gestreute Portfolios investieren, professionell verwaltet und mit regelmäßigen Ausschüttungen. Genau dieses Prinzip hat in anderen Ländern zum Erfolg dieser Immobilieninvestitionsgesellschaften beigetragen. Politisch ist der Weg allerdings noch nicht ganz frei. Zwar hat das Oberhaus dem Senat bereits zugestimmt, in der Abgeordnetenkammer gibt es jedoch unterschiedliche Signale. Während der Rechtsausschuss grünes Licht gegeben hat, kam aus dem Industrieausschuss ein negatives Votum. Die entscheidenden Gremien warten derzeit auf eine klare Position des Finanzministeriums zu dieser Frage. Damit bleibt offen, ob und wann Rumänien den Schritt vollziehen wird. Klar ist aber, es geht nicht nur um ein neues Anlageprodukt, sondern um die Frage, wie Kapital im Land mobilisiert und organisiert wird und wer davon profitiert.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.